Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Wort aus dem 1. Johannesbrief 1, 7 bis 11. Wir befinden uns in der Predigtserie «Gott ist gut». Und ganz am Anfang haben wir miteinander angeschaut, dass es nicht um Zeugnisnoten gut geht, also dann wäre Gott so gut halt, ausreichend, so okay, und dann halt nicht hervorragend, nicht exzellent, nicht sehr gut, sondern es geht da um den Begriff, um einen ethischen Begriff im Vergleich zu von gut zu schlecht oder von gut zu böse, von richtig zu falsch. Also ist Gott gut, ist im tiefsten Inneren gut, ist Gott. Ja, und weil das so ist, weil es Gutes gibt, gibt es auch Schlechtes. Es gibt auch Schlechtes. Es gibt das Gegenüber von Gut. Wäre das nicht so, müsste man aufhören, Gott als gut zu bezeichnen. Wenn es das Gegenteil nicht gibt, dann macht es keinen Sinn, Gott als gut. In welcher Relation denn wäre Gott gut, wenn es das Böse, das Schlechte oder das Falsche nicht gäbe? Ja, allzu schnell vergessen wir das manchmal. Selbst unsere säkulare Welt scheut sich ja doch, auch wenn alles relativ wird, auch wenn überall die Meinung von jedem Einzelnen soll zählen, scheuen wir uns ja trotzdem, ganz richtig und falsch abzuschaffen. Selbst Nietzsche, der gesagt hat, dass der Mensch Gott getötet hat und der Mensch Gott nicht existiert, hat sich da davor gescheut, zu sagen, es gibt kein richtig und falsch, weil er gewusst hat, dann versinkt die Welt im Chaos, weil er macht jeder, was er will. Und selbst Nietzsche hat sich vor dem gescheut, das so zu sagen. Es gibt einen Schweizer Getränkehersteller, der genau mit dem Wortspiel gespielt hat. Die haben sich überlegt, wie können wir unser Produkt auf dem Markt platzieren? Wo oder wie oder welche Marke können wir aus dem Produkt machen, wo wir doch überzeugt sind, dass es gut ist? Sie haben sich auf den Prozess eingelassen und anfangs 90er ist der Prozess fertig gewesen und sie haben ihre Erkenntnis in einen Videoclip gepackt und haben den veröffentlicht und haben gesagt, das so oder so möchten wir, dass unsere Marke verstanden wird. Es ist einer der besten Werbeslogans, der jemals geschrieben worden ist, ist daraus entstanden. Ich möchte euch einen von diesen Clips, es sind mehrere, aber einen möchte ich euch mal zeigen.
Streben nach technischer Perfektion wird unser Leben von Tag zu Tag leichter, schöner und freier. Alles wird besser. Wie auch immer, Falser bleibt unverändert gut. 25 Jahre geläutert und mineralisiert, sprudelt es quellfrisch aus der Tiefe des Berges. Alles wird besser. Falser bleibt gut.
Fantastisch, wie die Firma mit dem Begriff gut spielt. Nämlich nicht in der Beurteilung, in der Kategorisierung, ja gut, dann haben wir ein gutes Produkt, solid. Nein, unser Produkt ist nicht solid. Es ist grundauf gut. Unser Produkt braucht keine Verbesserungen, weil es schon gut ist. Fantastisch, wie sie mit dem Wort hier in diesem Slogan spielen. Und genau das ist eben bei Gott auch der Fall. Gott bedarf keine Verbesserungen, keine Optimierungen. Wir müssen die nicht anpassen, so wie wir das empfinden. Gehört er in dieser Situation genauso verstanden, weil man einfach findet, das ist dann vielleicht ein bisschen besser. Oder vielleicht müssen wir da ein bisschen etwas verschönern oder so. Oder vielleicht einfach umschreiben oder simpel oder was auch immer. Nein, Gott braucht keine Verbesserungen. Er braucht keine Optimierungen. Gott ist gut. Warum? Weil sein Wort sagt, weil es Jesus selber sagt. Weil Jesus selber sagt, Gott ist gut. Eine weitere Eigenschaft, die wir heute Morgen miteinander anschauen wollen, ist die Eigenschaft Gott als guter Richter. Ich weiss nicht, wie viel du dir darüber schon den Kopf zerbrochen hast, wie viel du dir darüber Gedanken gemacht hast, über Gott als den guten Richter. Ich weiss nicht, was deine Erfahrungen darüber sind, aber ich möchte heute mit dir einen Weg gehen, Gott auch als guten Richter können anzuschauen. Gerade weil ich merke, dass unter uns Christen das nicht immer ganz einfachste Thema ist, über Gott als den Richter zu reden. Manchmal tun wir uns irgendwie schwer damit. Wir haben irgendwie Mühe, darüber zu reden. Und irgendwie fällt uns das nicht so einfach, uns darüber Gedanken zu machen. Und wir tun dann manchmal so, als würde Gott in der Bibel gar nicht als Richter auftreten. Wir tun dann nur so, als wäre er nur ein einfaches, liebes Blüstierli, ohne irgendwie Ecken und Kanten. Warum ist das so? Das liegt nicht daran, weil das Bild vom Gericht oder Gott als der gute Richter so komplex wäre. Das liegt nicht daran, sondern es liegt vielleicht an ganz anderen Sachen. Vielleicht ist es manchmal so, weil das Thema nicht immer so gut in unsere weltoffene, humanisierte, sehr einfache, zivilisierte Welt passen tut. Ich denke, manchmal liegt es vielleicht eher daran, dass sich Gott dann nicht einfach nur immer von seiner kuscheligen und Teddybär-Seite zeigt. Was meine ich da damit? Was meine ich mit dem? Ich möchte euch mit der Bibel einmal eine Antwort geben. Weil Gott oder der Umgang mit Gott oder der Umgang Gottes mit den Menschen in der letzten Stunde oder den letzten Tagen, dann, wenn es zum Ende kommt mit dieser Erde, wird immer mit dem gleichen Bild charakterisiert. Es ist das Bild vom Gerichtssaal, von einem Richter, und ein Urteil spricht. Und da habe ich jetzt ein paar Texte zusammengesucht, das ist bei langem nicht alles. Es ist einfach ein kleiner Auszug, den man im Alten und Neuen Testament findet. Jeder Mensch wird einmal vor dem Richterthron oder Richterstuhl Gottes stehen müssen. Im Römer 14, Vers 10b steht, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Alle Menschen werden nach ihrem Werk beurteilt, steht in der Bibel. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und die Menschen nach ihrem Tun richten. Das Richtmaß, also das, wie geurteilt wird, wird im Gericht Gottes Gesetz sein. In Jakobus 2, 10 bis 12 steht, und wer alle Gesetze bis auf eines befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du aber jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Bedenke deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Gottes Gericht ist unparteiisch und gerecht. In Apostelgeschichte 17, Vers 31 steht, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, mit seiner Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Oder niemand wird Gottes Gericht entkommen. 1. Korinther 5, 10 steht, denn wir alle müssen einmal vor Christus und dem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute und für das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Nichts wird vor dem Gericht verheimlicht können werden. In Prediger 12 ist die einzige alttestamentliche Stelle, die ich jetzt mal vorgenommen habe. 13 bis 14 steht, bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Gott wird über all unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Neben der Tatsache, dass ich hier ein paar Bibeltexte zusammengezogen habe, wo Gott als Richter oder wo wir es mit Gott als Richter zu tun haben, finden wir da im Grunde genommen ein ganz simples, einfaches Gerichtsbild. Ein Bild, das die meisten von euch kennen. Ja, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, alle von euch kennen. Da ist eine Person, die wird vor den Richterthron, vor den Richterstuhl gestellt und muss Rechenschaft über die eigenen Taten ablegen. Da ist ein Richter, der darüber urteilen wird. Die vielen 10'000 Gerichtsverfahren jedes Jahr in der Schweiz zeigen den einfachen Spruch, nämlich, dass man das Bild durchaus kennt. Im Kanton Zürich sind es 2017 40'000 Urteile, die gesprochen worden sind. Das sind nicht Gerichtsverfahren, die abgehandelt worden sind. Das sind nur Urteile, die gesprochen worden sind. Über 40'000. Das Bild gehört irgendwie zu uns Menschen. Irgendwie ist das Bild, wie wir uns Gerechtigkeit vorstellen. Ja, seit der Menschheitsgeschichte tun die Menschen mit einem Gericht Urteil über Taten von Menschen fällen oder irgendwie möchten sie zur Gerechtigkeit kommen. Irgendwie muss man ja Ordnung schaffen. Irgendwie muss man ja Gesetze einhalten können und darüber Recht sprechen können. Gerade auch die Art und Weise, wie wir Recht sprechen in der Schweiz, macht uns ja zu dem, wo wir sind, nämlich zum Rechtsstaat. Dass nämlich nicht jeder kann machen, was er will. Kann nicht jeder machen, einfach was er das Gefühl hat, wäre noch gut oder was ihn Recht dünkt. Nein, das wollen wir nicht. Darum sind wir ein Rechtsstaat. Da müssen sich Menschen an gewisse Gesetze halten. Ich wie ihr. Das tut uns nämlich unterscheiden zu einer Bananenrepublik, wo einfach irgendeiner sagt, was denn recht und falsch ist. Durchaus ein Bild, das ja sehr positiv geprägt ist. Also ich würde es niemals eintauschen im Vergleich zu einer Bananenrepublik, wo einfach jeder ein bisschen macht, was er will. Oder wo vielleicht nur einer macht, was er will und alle anderen müssen darunter leiden. Ich würde es keinesfalls gegen das Gegenteil eintauschen. Und ich glaube sogar die, die sich manchmal sehr stark darüber aufregen, dass wir ein Rechtsstaat sind und dass es gewisse Rechte gibt, die nicht jedem passen, sind dann vielleicht die Ersten, wenn ihre Rechte dann beschnitten werden, sich an Richter wenden und sagen, hey, ich will dann, dass meine Freiheitsrechte eingehalten werden und das dann einfordern an dieser Stelle. Aber eben frage ich mich, warum tun wir Christen uns um die Eigenschaft Gott als guter Richter manchmal ein bisschen umstellen? Also redet nicht so gern darüber. Warum ist das so? In der Bibel, die Bibel ist nämlich voll von diesen Bildern, Gott als guten, fairen, gerechten Richter. Gleichnis, Beispiel, Texte, wo Gott genau so schildert. Und in unserer Gesellschaft ist das ein durchaus positiv geprägtes Bild für eine funktionierende, faire und neutrale Rechtsprechung. Ein grosses Privileg. Doch warum drücken wir uns um das Bild? Warum höre ich so wenig Predigten darüber? Warum lese ich in Zeitschriften? Momentan ist es ein bisschen mehr. Warum lese ich in Zeitschriften relativ wenig über das Bild? Warum verschwiegen wir das Thema? Oder noch schlimmer, wir sagen, es stimmt gar nicht, es steht so gar nicht in der Bibel. Als würden die Texte alle irgendwie gar nicht dort sein. Als würde Gott so gar nicht charakterisiert oder geschildert werden. Und wenn ich dann das Thema mal höre, wenn man da so ein bisschen drin ist und ein bisschen darüber diskutiert, höre ich oftmals das gleiche Argument. Und da kann ich wahrscheinlich in fast jede Gemeinde gehen. Und ich höre das genau gleiche Argument. Und das heisst dann, ja, das stimmt, Gott ist schon Richter. Weil das lässt sich dann doch, wenn man die Bibel irgendwie ernst nimmt, doch nicht ganz wegdiskutieren. Und nicht einfach verneinen, das wäre einfach Stumpfsinn, weil es an so vielen Orten vorkommt. Das sagt man dann einfach, Gott ist schon ein guter Richter oder Richter, das stimmt dann schon, aber wenn es dann Herd auf Herd kommt, ist er immer barmherzig. Und Barmherzigkeit ist noch viel, viel grösser oder viel mächtiger oder viel stärker als seine Eigenschaft, ein guter, fairer Richter zu sein. Da wird vielleicht so die Platte führen genommen, gerade in der westlichen Welt, wo dann die Barmherzigkeitsplatte, die bis zum bitteren Ende gespielt wird. Wenn ich mir das so vergegenwärtige oder wieder darüber nachdenke, merke ich, wie mich das ein bisschen konsterniert. Und ich merke auch, wie es mich ein bisschen traurig macht. Und ich möchte euch ja sagen, warum. Ich möchte euch ja auch erklären, warum. Ich glaube, das liegt da dran, weil diese Eigenschaft von Gott sie trennt. Gott hat viele Eigenschaften. Wir haben ein paar angeschaut und werden dann noch ein paar anschauen, die verbinden. Das stimmt. Gott hat grosse Eigenschaften, die verbinden. Über die reden wir sehr gern, weil es auch sehr einfach ist, darüber zu reden. Ja, weil man niemanden betüpft und irgendwie vielleicht niemandem aufs Füßchen steht, weil sie eben schöne Eigenschaften sind. Oder vermeintlich oder nach unseren Charakterisierungen schöne Eigenschaften sind. Aber es gibt auch Eigenschaften von Gottes, die trennen. Und ich meinte, es liegt dort drin, dass es relativ schwierig ist, darüber zu reden, weil es auch Eigenschaften Gottes gibt, die trennen. Da trennt Gott und seine Geduld hat irgendwann ein Ende. Seine Barmherzigkeit vielleicht nicht zeitlich gesprochen, aber in der Qualität hat irgendwann ein Ende. Gott als guter Richter trennt nämlich zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Recht und dem Falschen. Er unterscheidet. Er tut nicht vermischen. Er unterscheidet. Und er trennt. Wisst ihr, warum das so ist? Weil ich es in der Bibel so lese. Und wie Gott uns in seinem Wort sich auch als fairen und gerechten Richter darstellt. Würde er nicht unterscheiden zwischen richtig und falsch, wäre auch die ganze Tat von Jesus am Kreuz völlig widersinnig. Für was muss denn der Sohn Gottes sterben, wenn es die Unterscheidung zwischen richtig und falsch nicht gibt? Warum betone ich das so stark? Betrachten wir mal ein riesiges menschliches Problem. Wir haben in den letzten Predigten gehört, wie Gott uns gut geschaffen hat und wie uns vieles mit Gott verbindet. Das stimmt. Gott hat Freude an uns. Gott liebt uns. Gott sagt jedem, ich habe dich sehr, sehr, sehr gut gemacht, zu jedem Einzelnen von uns. Und sagt, du musst nicht eine Kopie werden, du sollst genau so sein, wenn ich dich gemacht habe, wenn ich dich bestimmt habe, so, wenn ich dich möchte haben. Genau so sollst du sein. Genau so. Genau so, wie ich dich gemacht habe. Es verbindet uns also vieles mit Gott. Es tut aber uns auch gewisse Sachen unterscheiden von Gott. Gewisse Sachen unterscheiden uns. Und eine von diesen Sachen, die uns so stark unterscheidet von Gott, ist nämlich der Unterschied, oder die Fähigkeit, könnte man sagen, fair und ein gerechter Richter zu sein. Fair und ein gerechter Richter zu sein. Das liegt uns irgendwie nicht im Blut, die Fähigkeit bis zum letzten bitteren Ende weiter können zu ziehen. Klar geben sich die Richter in der Schweiz Mühe. Ich bin auch froh über die Richter in der Schweiz und die meisten machen einen fantastischen Job, weil es eben genau so schwierig ist. Und ich will mich gar nicht darüber auslassen. Aber am Schluss ist es trotzdem, wenn man Gott betrachtet, eine billige Kopie. Eine billige, simple Kopie von dem, was Gott macht, was es heisst, fair und gerecht zu unterscheiden. Wir Menschen sind nämlich angewiesen auf Zeugenaussagen, Vermutungen, Theorien, wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Viele wichtige Gerichtsverfahren ziehen sich unglaublich in die Länge, eben weil es so schwierig ist. Weil wir nicht so genau wissen, wer denn schuldig wirklich ist. Weil wir eben nicht in den Menschen hineinschauen können. Weil wir Fähigkeiten haben, die eben nicht ermöglichen, dass man fair und gerecht in jeder Hinsicht urteilen können. Es werden ganz viele wichtige Gerichtsfälle auch in der Schweiz zu den Akten gelegt. Weil wir menschliche Grenzen haben. In der Schweiz vermutet man, dass kein 10% von allen Vergewaltigungen überhaupt mal vor Gericht landet. Ja? Und der Urteilsspruch, dass dann so Menschen, die dann effektiv eine Vergewaltigung vollzogen haben, ist die Verurteilungsquote noch viel tiefer. Also völlig, eigentlich völlig, wie könnte man es sagen, ungenügende Situation. Eine schlimme Situation eigentlich. Da wird in den meisten Fällen nicht recht gesprochen. In den meisten Fällen bleibt es in der Dunkelheit und Menschen bekommen nie Recht. Es ist Unrecht an ihnen geschehen und wir schaffen es nicht, das Unrecht wieder gut zu machen. Wer da mehr möchte wissen, darf gerne zu der Nadina gehen. Sie ist ein Opfer von so einer Geschichte. Oder uns Menschen fällt es schwer, fällt es unglaublich schwer, in solchen Momenten, wo wir solche Geschichten hören, uns jeden Mensch, egal was er gemacht hat, hineinzuversetzen. Gerade bei schweren Verbrechen wird das unglaublich gut sichtbar. Denn wer bringt schon, wenn man unser Herz betrachtet, irgendwo Verständnis auf für Serienvergewaltiger, Kinderschänder, Massenmörder oder einfach renitente Mehrfachtäter, die irgendwie sich einfach nicht an unsere Gesetze halten wollen. Das sieht man zum Beispiel in den Schweizer Medien, an dem Carlos, ganz gut. Die wenigsten haben ja irgendwie Verständnis für den Mann oder den jungen Mann. Es fällt uns irgendwie schwer, uns hineinzuversetzen in Menschen, die sich nicht an Gesetze halten. Da stoßen wir irgendwo bezüglich unserem Herz, unseren Fähigkeiten, unseren tiefsten Empfindungen an Grenzen. Mancher Fahnder oder Polizist hat das auch in Selbstmord getrieben. Ich habe in der FG Steffisburg einen Fahnder, der hat im Internet gefahndet für Kripo, kennengelernt und der hat nach Jahren müssen aufhören mit seinem Job, weil er gesagt hat, ich habe im Internet bei der Fahndung das Tiefste, das Abscheulichste vom Mensch gesehen. Und ich musste aufhören. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das ist all das, was wir Menschen kennen und wissen, oftmals nicht das, was er alles gesehen hat. Doch Gott gelingt es irgendwie, sich jeden Mensch hineinzuversetzen. Egal, was er verbrochen hat, egal, was er gemacht hat, egal, was er postet hat, egal, woher er kommt, egal, wer er ist. Ja, warum? Weil er ihn gemacht hat, geschafft hat, gesagt hat, ich habe jeden Mensch sehr gut gemacht. Genauso, wie er soll sein. Es gelingt ihm irgendwie, jeden Mensch voll und ganz ernst zu nehmen. Mit dem, wo er ist. Etwas, wo uns grundlegend unterscheidet von Gott als guter Richter. Doch mit dem wäre Gott als guter Richter noch nicht im Ansatz fertig charakterisiert. Doch es war nur ein Ansatz gewesen. Ich möchte mal 1. Johannes 1, 8 bis 9 nochmal vornehmen. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, nochmal, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gesundheit. Zwei fantastische Verse. Einerseits wird da deutlich, dass wir vor Gott alle schuldig sind. 1. Johannesbrief, wenn er das mal durchliest, wird ganz schnell merken, jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Gott sagt, egal welches Gebot du übertreten hast, du hast das ganze Gebot übertreten und du bist schuldig von mir und du bist getrennt von mir. Nicht auf meiner Seite, weg auf der anderen Seite bist du. Du bist getrennt von mir. Dieses Bild verwendet die Bibel ganz viel. Alle Menschen bedürfen der Erlösung Gottes. Doch das ist nicht alles. Bleiben wir mal beim Bild vom Gericht. Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeiten, in seinem persönlichen Leben die Trennlinie, die Grenze, die Trennung können zu überwinden, dass sie zerbricht, weggeht. Wir haben gesungen, du wirfst unsere Sünden ins äußerste Meer. Genau das ermöglicht Gott jedem einzelnen Menschen. Jesus soll unser Anwalt werden. Mit einer 100%igen Freisprechquote. Jesus ist gestorben für alle Menschen am Kreuz auf Golgatha. Genau dort, wo er gesagt hat, und es ist vollbracht. Es hat einen Sinn gehabt, dass ich dort gewesen bin. Er hat jede Schuld von jedem einzelnen Mensch, von jeder einzelne von uns je vollbracht hat, am Kreuz auf Golgatha getragen. Und sagt, ich möchte dich erlösen. Ich möchte dich freisprechen. Ich möchte am Gericht oder im Gerichtsmoment für dich können herstehen und sagen, für den Menschen habe ich alles getragen. Das ist die tröstende Botschaft vom Evangelium. Die wunderbarste Botschaft, dass Jesus am Kreuz jede, hat es ganz genau genommen, jede Sünde am Kreuz getragen hat. Aber leider, wenn wir unschwer erkennen können, ist es so, dass nicht alle Menschen an Jesus glauben. Nicht alle Menschen nehmen für sich die Botschaft an. Es gibt Leute, die über die Botschaft lachen, die sie verspottet, die sagen, das ist Stumpfsinn, das ist Irrsinn, das ist Idiotie. Oder sie verlachen sogar Gott. Sie lehnen ihn ab, sie verachten ihn und verfluchen ihn sogar. Und dann wird irgendeinmal ein Moment kommen, wo Gottes Barmherzigkeit, um bei diesem Thema oder bei diesem Ausdruck oder bei dieser Charakterisierung zu bleiben, irgendwann an ein Ende kommt. Aber wenn uns das als Christen manchmal nicht so passt oder nicht so einfach ist, sich vorzustellen, wie denn das könnte aussehen. Es gibt am Schluss irgendeinmal ein Ende von der Gottes Barmherzigkeit, nämlich dann, wenn er als fairen und gerechter Richter urteilen wird und walten wird. Nicht, wenn ich sage, hat gar nichts mit mir zu tun. Nicht, was ich sage, sondern wenn es Gott sagt. Dann tritt der Moment ein, wo diese Linie voll durchgezogen wird. Im Alten Testament wird es zum Beispiel charakterisiert mit dem Bild von der Arche Noah. Menschen haben predigt worden, haben gehört, steigen doch ein, kommen doch mit, tun Buß, kommen doch mit. Und irgendwann hat Gott die Türen zugemacht. Und dann war es zu Ende. Dann war es fertig. Neutestamentlich könnte man sich ein Bild von Jesus nehmen, wo die 5 Jungfrauen zur rechten Zeit gekommen sind, Öl in ihren Lampen hatten und es sind 5 Jungfrauen gekommen, die sind einfach draußen geblieben. Nicht, weil sie wollen am Schluss, was sie es realisiert haben, sondern weil die Türe zu war. Irgendeinmal gibt es ein Ende. Weil jeder vor dem Richterthron Gottes muss erscheinen. 1. Korinther 5, 10 steht, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute und für das Schlechte in seinem Leben getan hat, verdient. Es ist der Tag, nicht wenn ich ihn festsetze, sondern wenn der Vater im Himmel festsetzt, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt, wird das unbeliebte Wort, wo man so viel ausklammert, weil es eben nicht so eine schöne Bedeutung hat, relativ krass ist, nicht so zivilisiert, unsere humanisierte Welt passt, das Wort Hölle wird Realität werden. Dann wird Gott richten. Denn Gott schaut nicht einfach zu, auch wenn das manchmal so scheint. Auch wenn wir manchmal die Welt anschauen und so scheint, dass würde Gott an gewissen Orten einfach zuschauen, ist es das nicht. Und wer das nicht als fair erachtet, in der ganzen Überlegung, wer das nicht als fair erachtet, dass Gott irgendein ist zwischen Gerecht und Ungerechtigkeit unterscheidet, soll sich mal überlegen, wenn denn das Gericht oder wenn denn Recht gesprochen wird an den Gräueltaten, am Massenmord, am ungeborenen Leben. Wann wird denn diesen Menschen, diesen Kindern Recht gesprochen? Oder wann wird Recht gesprochen für Menschen, die unter Vergewaltigungen gelitten haben, die unter Missbrüchen gelitten haben, die nie ans Tageslicht gekommen sind? Was haben das Gefühl? Wann wird Recht gesprochen? Dafür zeigt es ganz viel in seinen Psalmen. Er sagt dann, wenn du Recht sprichst. Er sagt, Herr, gib mir ein Herz, dass nicht ich Recht spreche. Ich möchte das bei dir abgeben. Du wirst Recht sprechen. Du wirst irgendwann als fairen und gerechten Richter aufstehen. Und wisst ihr was? Auch vor dem Richterthron oder wenn Gott auf dem Richterthron steht und Recht spricht, wird das nichts mit Willkür zu tun haben. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist dann etwas Willkürliches. In keinster Fall ist das etwas Willkürliches. Gott liebt uns so sehr, dass er uns eben erretten will von dieser Verdammnis. Von der ewigen Gottesferne. Vom ewigen Getrenntsein von Gott. Das will Gott ja gar nicht. Darum sagt er, ich bin gekommen und habe für jeden am Kreuz auf Golgatha die Schuld getragen. Jede einzelne. Ich habe ein Angebot. Ich habe etwas für dich. Ich möchte, dass gar niemand dort ist, wo ewige gottesferne Realität wird. Sondern ich möchte, dass alle dort sind, wo ich mal bin. Doch wie schon erwähnt, glauben viele Menschen das eben nicht. Sie lachen über Gott, sie spotten über ihn. Sie sagen, seine Handlung am Kreuz sei Idiotie. Und ich glaube, weil Gott mit einer anderen Eigenschaft ausgestattet ist, und die Eigenschaft heisst, ich zwinge nicht, wird es am Ende der Zeit einen Strich geben, eine Unterscheidung. Und Gottes letzte Liebesakt zu jedem Mensch, der sich nicht für ihn entschieden hat, wird sein, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Wenn das die Seite von Gott ist und du nicht bei mir willst sein, zwinge ich dich nicht. Gottes Liebe zwingt nie. Nie. Und das will ich mit aller Deutlichkeit gesagt haben. Und dann wird er halt sagen, gut, dann ist dein Platz da. Dann wird das der letzte Liebesakt sein, wo Gott einem Menschen weisen wird. Das ewige Getrenntsein von denen. Gott als guter Richter schafft eben fair, gerecht und richtig zu urteilen. Ihm werden keine Fehler unterlaufen. Und er wird auch nichts vergessen. Und er wird die Hälfte nicht einfach gerade stehen lassen. Die ein Bild von Gott haben, als Gott, der als Tattergreis auf seinem Thron sitzt und die Hälfte vergessen hat, weil er schon ein bisschen stupid geworden ist, weil er halt überall grau ist und so. Und die andere Hälfte gerade stehen lässt, weil er seine Enkel so gern hat, der sollte vielleicht sein Bild neu korrigieren von Gott. So ein Bild entspricht keinstenfalls Gott, wenn es darauf ankommt. Und es entspricht auch nicht dem, was ich in der Bibel lese und was in der Bibel zu finden ist. Gott ist ein guter Gott, weil es ihm um die Rettung geht, weil genau das droht. Darum ist er gut. Und darum hat er jede Sünde von jedem Mensch getragen am Kreuz auf Golgatha. Ich glaube und ich weiß, dass die Eigenschaft Gottes, die fordert raus. Es braucht auch Mut, sich dieser zu stellen. Und es ist vielleicht auch manchmal nicht so einfach, sich dieser auch persönlich zu stellen, wenn man das eigene Leben anschaut. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, auch wenn es unbequem kann sein, nicht jede Seite Gottes ist wie bei einem Plüschtier, wo mein Sohn mit ins Bett nimmt und nichts kann passieren, weil er sich nicht verletzt. Es gibt auch Eigenschaften Gottes, die herausfordern können. Und das ist so eine. Aber ich glaube, wer sich dem stellt, kann in die Tiefe vordringen vom Glauben, wo wir nicht für möglich gehalten haben. Wenn wir uns im Ganzen, wenn wir uns Gott als Ganzes stellen, wenn wir Gott nicht kategorisieren in unsere Eigenschaften und sagen, Gott hat die Eigenschaft, die gefällt mir nicht so, dann liegt nämlich Gottes Gutsein an deiner Einschätzung. Ob du ein Fünfi bist, ein Vieri, ein Eins oder ein Sechsi. Doch Gottes Gutsein liegt nicht an dem, wie der Daniel Zehnder ihn kategorisiert und was er ihm für eine Note in der Schule wird geben, sondern Gottes Eigenschaft, gut zu sein, liegt das im tiefsten Inneren. Dass man vielleicht genau gleich wie Walser könnte behaupten, unser Produkt, unser Gott, der braucht gar keine Verbesserung, kein Optimierungspotenzial. Der ist schon gut, weil er eben gut ist. Zutiefst im inneren Herz, weil er nicht von unserer Benotung oder unserer Werteskala abhängt. Amen.